Nachdem der Marquis mit etlichen glotzenden Dienern im Schlepptau den Ort des Geschehens in Augenschein genommen, seinem Entsetzen Ausdruck verliehen und die Erstellung der Ikonografien veranlasst hatte, kehrte er zum Château zurück, wobei er versprach, die Neuigkeiten sofort per Klacker zu verbreiten. Nun konnte man den Regeln des Anstands Folge leisten. Die Leichen der Streckenarbeiter und der Goblins, die im Kampf gefallen waren, wurden vorsichtig, ja ehrerbietig, auf die Draisine gelegt. Ein paar Goblins verschwanden im Gelände und kamen mit wilden Blumen zurück, die sie auf die Leichen legten. Auch das war eine dieser kleinen Beobachtungen, die Feuchts Universum ganz allmählich auf den Kopf stellten. Goblins glaubten daran, dass diejenigen, die im Kampf gefallen waren, ihren Beitrag geleistet hatten. Nachdem die feierliche Zeremonie beendet war, wechselten sich die Goblins am Handhebel der Draisine ab, mit der Feucht die Goblin-Truppe und ihre traurige Fracht langsam auf den neu verlegten Schienen zur Grenze rollten, wo sie Halt machten, um ihre eigenen Klackernachrichten zu versenden. Feucht sorgte dafür, dass die Grenzposten die Toten in Tücher hüllten und an einen kalten Ort brachten, bis jemand sie abholen kam. Einer der Posten nahm Anstoß daran, dass die toten Goblins Seite an Seite mit den Leichen der, wie er sie nannte, richtigen Leute zurückgelassen werden sollten. Feucht nahm sich Zeit für eine unverblümte Unterhaltung mit ihm. Und danach war der Mann deutlich besser informiert, auch wenn er ein bisschen aus der Nase blutete. Es war noch nicht genügend Zeit vergangen, um die Erinnerung an die vielen kleinen Knochen verblassen zu lassen. Vielleicht war auch noch ein Rest des Gebräus in Feucht wirksam. Jedenfalls war es einer dieser Tage. Nachdem das erledigt war, warf Feucht einen Blick auf die lange Reihe von Goblins, die sich hinter ihm aufgestellt hatte. Dann betrachtete er das Schild, das neben dem Schlagbaum nach Quirm stand, und der Welt verkündete, dass es sich bei dem Wirtshaus dahinter um die weithin bekannte Dickmarie handelte. Es gab keinen Zweifel daran, woher die Betreiberin ihren Namen hatte. Und wie in so manchem Esslokal am Wegesrand kam das Essen mitsamt einem ordentlichen Kaffee im Handumdrehen auf den Tisch und damit basta. Ihre Kunden hatten noch nie etwas von Cuisine gehört, denn was sie brauchten, war einfach nur Nachschub an Fett und Kalorien. Trotzdem war sie nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich Goblins bewirten sollte und sagte, »Ich verliere vielleicht meine Stammkunden, wenn ich die hier reinlasse.« Abermals musste Feucht jemanden über die Tatsachen des Lebens aufklären und der Dame klarmachen, dass sie, falls sie sich weigerte, Goblins zu bedienen, schon sehr bald niemanden mehr bedienen würde. Jedenfalls dann, sobald Lord Vetinari darüber informiert worden war. Denn die Dickmarie befand sich auf dem Gebiet von Ankh-Morpork und Vetinari verstand in dieser Hinsicht keinen Spaß. »Außerdem«, sagte Feucht, »sitzen Sie sowieso draußen. Sie mögen keine geschlossenen Räume. Und ich bezahle für alles, klar?« Dermaßen zur Einsicht gebracht, wuchtete Dickmarie ziemlich miese Fish and Chips und eine Scheibe im Fett gebratenes Brot vor jeden Goblin und staunte nicht schlecht, wie schnell sie essen konnten, besonders das Fettbrot. Das musste man den Goblins wirklich lassen. Mäkelig mit dem Essen waren sie nicht. Nach der Mahlzeit sorgte Feucht dafür, dass die Goblins mit den Güterwaggons des Versorgungszuges, der die Schienenbaustelle bediente, zu Pauls Firmengelände gebracht wurden. Dann suchte er sein Golempferd, das immer noch gehorsam über die Wiesen galoppierte und sich im Gras wälzte, und machte sich ebenfalls auf den Rückweg in die Stadt. Paul König war schon im Normalzustand immer kurz vorm Überkochen, aber die Verfassung, in die er geriet, als er von dem Massaker erfuhr, konnte nur als vulkanisch beschrieben werden. Einer jener schlummernden Vulkane, die plötzlich ausbrechen und das sanfte Meer von einem Augenblick zum anderen mit schmutzigen Bimsstein und überraschten Leuten in Togas verunreinigen. Feucht versuchte ihn zu beruhigen, aber das war so, als wollte man einen Stöpsel auf einen Geysir drücken, was überhaupt nicht geht, schon gar nicht bei einem alten Knacker wie Paul König. Dann verwandelte sich der Ausbruch in Tränen. Die stumm hervorsprudelnden, klebrigen Tränen eines hartgesottenen Mannes, der nicht wollte, dass ihn jemand weinen sah. Paul beruhigte sich ein wenig, als er erfuhr, dass Feucht selbst ein paar der dafür verantwortlichen Zwerge über die Klinge hatte springen lassen. Dennoch tropften noch immer Rotz und Wasser auf eine sehr teure Krawatte, während er den Zorn der Götter auf die Überreste der elenden Schurken herabrief. Und er fügte hinzu, dass es für alle Beteiligten besser wäre, wenn der Zorn der Götter die Übeltäter noch vor Pauls eigenen Flüchen ereilte. Feucht bot an, die Familien der Arbeiter zu informieren, aber Paul erklärte, dass er diese Aufgabe selbst übernehmen wolle. Er machte sich auch sofort an die traurige Arbeit und überließ es Feucht, sich um vom Zwielicht die Dunkelheit und die kurmianischen Goblins zu kümmern. Sie waren inzwischen auf dem Gelände eingetroffen und wurden von Willi Glitsch und seiner Großmutter versorgt. Als er nach Hause in die Teekuchenstraße kam, machte ihm Adora Bell eigenhändig die Haustür auf. Wie so oft staunte Feucht über ihr Sang-Froid, als sie den Blick über die bunte Truppe kyrmianischer Goblins schweifen ließ, die er im Schlepptau hatte. »Wie schön, dich wiederzusehen, Spackes«, sagte er. »Ich habe dir ein paar kleine Geschenke mitgebracht. Sag's mit Goblins sozusagen.«
»Was meinst du, wie viele das wohl sind?« erkundigte sie sich.
200 oder mehr«, antwortete Feucht. »Ich habe sie noch nicht gezählt.«
»Ich schlage vor, dass vom Zwielicht die Dunkelheit sie mit hinüber zum Turm auf dem Haufen nimmt. Dort ist genug Platz im Keller, wo sie schlafen können.«
»Macht es dir nichts aus?«
»Natürlich nicht. Viele meiner besten Goblins machen gerade Urlaub in den Grafschaften oder sonst wo. Wir sind ziemlich knapp an Personal.«
»Das hast du gut gemacht.«